Herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast, die Movie Buddies. Ich bin euer Partner Patrick und bei mir sitzt gegenüber mein Filmfreak
Rich. Servus! Heute machen wir mal das Intro komplett anders, denn wir wollen auch heute unseren Podcast ein bisschen anders gestalten, denn Podcasts, die setzen sich ja zusammen aus unterschiedlichsten Thematiken und Vorgehensweisen und wir haben jetzt ein bisschen was über 70 Folgen mehr oder weniger immer wieder nur einen Film vorgestellt, beziehungsweise personalisierte Podcasts gehabt, einmal zu Bruce Willis, das andere Mal zu Sylvester Stallone. Und heute wollen wir einfach mal ein bisschen ungescriptet und frei Schnauze über eine Thematik sprechen, die uns sehr am Herzen liegt und auch sehr bewegt, wie soll ich sagen, auch
unser Hobby eigentlich hier darstellt, aber leider den Bach hinuntergeht.
Ganz genau. Und unsere heutige Podcast-Folge lautet Kino damals und heute. Warum fühlt sich Kino nicht mehr so kultig an wie damals? Und du, Patrick, du hast dir da ein bisschen mehr Zeit genommen, um da Recherche zu betreiben. Und was hast du rausgegraben? Warum fühlt sich Kino nicht mehr so genial an, wie es in unserer Jugend noch der Fall war?
Gut, da müssen wir in die Materie weiter hineingehen. Aufgrund dessen, Kino hat sich die letzten Jahrzehnte sehr verändert. Kino hat sich selber zerstört. Aufgrund dessen, früher, wir gehen jetzt mal in den 30er, 40er, 50er Jahren, hattest du, wenn du ins Kino gegangen bist, nur das Kino. Das Kino hatte nur an der Kinokasse zu bestehen. Ja. Der Film musste an der Kinokasse das, was er gekostet hat, auch reinspielen. Du hattest zwar auch wieder eine Wiederaufführung, aber du musstest, wenn der Film gedroppt ist, da musste er sein Geld reinholen. Du hattest nicht, wie in den 80ern, wo dann aufgekommen ist, die VHS, danach die DVD, Special Editions. Du musstest hier bestehen.
Also du musstest auf jeden Fall abliefern. Also sprich, Du hattest nur das Kino, du hattest keinen Heimkinosektor, keinen Verleih und Verkauf.
Genau.
Und sondern bloß die Kinovorführung auf der Leinwand.
Genau. Und da haben sich die Kinos auch nicht sehr viel getraut. Sie haben einen Film gemacht und sind bei dieser Thematik jahrzehntelang, also ich gehe jetzt von den 30ern, es geht noch vorher, auch in den 20ern gab es schon Kinofilme, aber vorher, so 30er, 40er Jahre, es ist eigentlich sondern einheitliches Schema gewesen. Entweder war es eine Romantik, es war ein Abenteuerfilm, es gab auch schon Horrorfilme, aber die haben sich nichts wirklich getraut in dem Sinne.
Also gut, wenn ich jetzt so überlege, gerade so diese Classic Movie oder Monster Collections, alles schwarz-weiß war, selbst Nosferatu,
Symphonie des Grauens. Die waren gut, verstehe mich falsch, die waren echt gut, aber die waren von der Thematik und von der Erzählweise das Gleiche. Wenn du sie anschaust, also ich mag sie genauso, aber die sind von der Erzählweise das Gleiche, die waren gut. Deswegen waren sie dann auch erfolgreich. Und erst so mit Aufkommen der Anfang der 70er, unsere Lieblingsfilm Alien, Ende der 70er Jahre, wo sie dann Regisseuren mehr Vertrauen gegeben haben. Jungen, an Spielberg, einen Indiana Jones,
George Lucas,
wo die Filme gemacht hat. Da ist der Film anders geworden. Und dann haben sie auch das Kinoverhalten der Zuschauer ein bisschen geändert. Und da sind auch mehr reingegangen. Weil zum Beispiel, wo ja viele auch sagen, Avengers Endgame, Avatar, das sind Kassenmagneten gewesen. Ja, die haben viel eingespielt, aber die Produktionskosten. Wenn man jetzt in der Inflationsbereinigt nachschaut, weißt du, welcher Film unübertroffen bis jetzt ist?
Jetzt allgemein oder nur Kinojahr 2026?
Nein. Von damals bis heute ist ein einziger Film, der niemals übertroffen werden kann.
Okay, sag's uns.
Vom Winde verweht. Aufgrund dessen,
okay,
Avatar und Avengers Endgame zusammen haben nicht mal die 300 Millionen geschafft. Und nein, die halbe Milliarde geschafft. 300, okay. Also 300 noch irgendwas. Vom Winde verweht hat 548 Millionen geschafft, inflationsbereinigt zur damaligen Zeit.
Ich wollte es gerade sagen, aber das ist ja eine Riesensumme im Vergleich zu heute.
Ja, genau, aber aufgrund dessen, weil zur damaligen Zeit waren es Einwohner in Amerika 130 Millionen und am ersten Startwochenende waren 110 Millionen im Kino, haben den Film angeguckt, weil sie einfach begeistert waren.
Ja, cool.
Die O'Hara etc. wollten sie sehen. War zur damaligen Zeit einfach ein Blockbuster, wie man es so schön sagt, obwohl dieses Wort auch erst viel später aufgekommen ist. Nämlich, weißt du es?
Nein.
Blockbuster?
Ja, Blockbuster, ja, zum weißen Hai.
Genau, weil sie da um den Block gestanden sind.
Ja, und ich meine, es ist ja, liegt ja eigentlich so nahe und auch so offensichtlich auf der Hand. Aber ich meine, wenn wir das jetzt mal von vorne aufdröseln, wie du selber schon gesagt hast, auch die Schwarz-Weiß- und Stummfilm-Ära, gerade so um Buster Keaton und wie sie alle hießen, Charlie Chaplin-Ära, da musste man sich rein von der Optik musste man sich schon was einfallen lassen, weil man hat jetzt, also ich kann mich noch ganz, ganz gut dran erinnern, weil man es auch in verschiedenen Reels immer mal wieder sieht, die Kameratricktechnik. Die Szene, in der Charlie Chaplin mit den Rollschuhen immer wieder ganz knapp an diesem optischen, tiefen Loch vorbeifährt, das war gar kein Loch, das war eigentlich bloß ein Gemälde, wo man auf dem Boden gepinselt hat, wo nur so aussah.
Natürlich.
Ja, die Szene, in der, ich glaube, Buster Keaton war es, an der Glocke hängt bei, ich weiß gar nicht, wie der Film heißt, war auch bloß eine Kameraeinstellung, die das so darstellen lässt, als würde er meterweit oben über dem Boden hängen, aber dabei stand er im Endeffekt nur
ein paar Meter über, also waren schon 3-4 Meter über dem Boden, aber nichts, wie es suggeriert wird, dass es halt 10 Meter oder 20 Meter gewesen wäre.
Ganz genau, und man hat, wie du selber gesagt hast, verschiedenen neuen Regisseuren dann mehr zugetraut, eben einem Ridley Scott, Spielberg oder auch George Lucas, aber man hat ihnen ja nicht nur mehr zugetraut, sondern man hat ihnen mehr Budget in die Hand gegeben. Und je erfolgreicher sie wurden, umso mehr Budget haben sie ja auch bekommen.
Aber das ist erst viel später aufgekommen, weil, wenn man jetzt davon ausgeht, George Lucas hat ja Indiana Jones, wie wir wissen, gemacht. Der erste Teil hat 20 Millionen nur gekostet. Im Vergleich zum letzten Teil, der fast 350 Millionen gekostet hat und an den Kinokassen fast gescheitert ist, weil er nicht mehr das eingespielt hat am ersten Startwochenende, was man so schön sagt, ist es einfach unübertroffen.
Ja.
Aber was dann weiterhin hinzufügt, was das erste Problem dann gekommen ist, oder was ist das erste Problem, aber Anfang oder Mitte der 80er Jahre ist ja dann der VHS-Trend aufgekommen, aber erst für den Heimkinomarkt, dass man halt Filme oder auch Serien für privaten Gebrauch zu Hause aufnehmen kann. Da war ja der erste große Streit zwischen den Filmstudios und Sony, der über fast 2 Jahre ging,
okay,
weil sie nämlich keine Lust hatten, ihre Filme, die ja teuer produziert worden sind, aufgenommen werden sollten, weil sie da einfach gesagt hat, das ging gar nicht, bevor sie in die Videotheken gekommen sind, weil das ist erst 80er, also Ende der 80er Jahre dann passiert, weil sie dann geschnallt hatten, hey, hier an den Kinokassen haben wir verdient. Bei einer Wiederaufführung, die dann vielleicht ein Jahr oder sowas war, wofür sich auch viele gefreut haben, haben wir nochmal verdient. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, auf VHS das nochmal zu machen. Haben sie vorher aber erst diese Produktionsfirmen, die diese VHS,
na genau, die Publisher,
oder Publisher verklagt, weil sie gesagt haben, hey, das ist Urheberrecht. Das geht nicht, dass wir Filme, die wir vielleicht mal im Free-TV zur Verfügung stellen, dass die Leute das aufnehmen, bis sie geschnallt haben, hey, wir könnten da eigentlich auch noch Geld machen.
Und dieser Streit sollte sich ja Jahrzehnte später nochmal wiederholen,
dann, ja,
nämlich zum Wechsel von DVD auf High Definition, weil früher gab es die normale DVD und dann hat man nicht gewusst, was wird der Nachfolger werden? Wird es die HD-DVD?
Oder die rote.
Genau, das war die rote. Oder die Blu-ray.
Ja.
Die Blu-ray hat sich durchgesetzt, weil Sony wesentlich mehr Geld und Finanzmittel ins Marketing gepumpt hat. Ja. Gut, ich bin froh, weil meine PlayStation besitzt einen Blu-ray-Player. Ich brauche also keinen extra High-Definition-Player für die HD-DVD, die es ja Gott sei Dank nicht geschafft hat.
Ja.
Sondern ich kaufe mir einfach eine Blu-ray und kann die überall abspielen, weil das einfach die einheitliche Form ist.
Genau, aber wir sind jetzt noch Anfang der oder Ende der 80er Jahre, wo dann das aufgekommen ist mit den VHS für die Kinos, wo es ja echt rentiert hat, aber diese Betreiber haben ja auch dann erstmal, wie wir letztens mal offline schon geredet haben, diese VHS von den Studios für horrende Summen, wir reden hier wirklich von einer VHS, als Beispiel Tango & Cash, den Podcast, wo wir gemacht haben, ist ja Ende der 80er Jahre gekommen, hat die meisten Bibliotheken fast 12.000, also hier in Deutschland 12.000 Mark gekostet, eine zu kaufen. Und das Geld musst du ja erst einmal wieder reinholen. Und davon also, hast du maximum 3 oder 4 dann gehabt, weil viele haben gesagt, warum haben sie nur so wenig?
Ja, halt Leute, das müsst ihr euch nur mal vorstellen, ihr als Videotheken-Betreiber. Ich meine, viele werden die Videotheken gar nicht mehr kennen.
Ja.
Viele kennen sie noch, weil sie einfach aus diesem Zeitalter noch sind, sage ich jetzt einfach mal ganz frech. Aber wenn du eine VHS-Kassette drinnen stehen hast, hat die schon irgendwas zwischen 4.000 und 10.000 Mark gekostet, dass die dort stehen darf. Dann ja. hast du aber drei Stück davon und dann hast du natürlich auch die dreifache Summe. Und bis das nur über den Verleih wieder reingeholt wurde,
das dauert.
Also das ist ja schier unmöglich.
Hat sich aber für die damalige Zeit echt rentiert, weil die Filme so populär waren, kultig.
Genau. Ein weiterer Aspekt ist natürlich auch die Veröffentlichungspolitik.
Das Marketing war halt früher auch viel anders gestaltet, aber da wollte ich erst im Nachhinein, ich wollte jetzt erstmal die Zerstörung des Kinos weitererzählen.
Okay, haben wir das jetzt unterbrochen, fahr fort.
Aufgrund dessen haben sie dann ja die Studios gemerkt, hey, damit machen wir echt Geld. Was machen wir danach noch? Wir geben das den normalen Leuten für günstig, relativ günstiges Geld, können wir die VHS im Nachhinein ja auch noch verkaufen. Aufgrund dessen haben sie dann die Preise von diesen hohen fünfstelligen Beträgen oder auch vierstelligen Beträgen reduziert für den Heimmarkt, logischerweise.
Okay.
Dass sie zwischen 30 und 50 Mark Kosten haben. Kannst du dich erinnern? Jurassic Park hat zur damaligen Zeit, was hat es gekostet? 30 Mark oder sowas. Also, 29, 25 Euro hat die Idee.
Für eine VHS, das ist schon, also jetzt im Nachhinein, wenn man überlegt, eine Frechheit.
Natürlich, aber damit haben sie halt echt Geld gemacht.
Natürlich, aber damals hat es noch nicht geschert.
Aber wir sind ja dann in den 90er Jahren, wo sich dann auch die Filme dadurch rentabler geworden sind. Die konnten ein anderes Budget in die Hand nehmen, weil sie gesagt haben, hey, wir müssen jetzt nicht nur am Kino bestehen. Wir müssen nicht am ersten Startwochenende das Geld reinholen, weil hey, ich habe jetzt meine Videotheken, ich habe meinen privaten Markt und was dann eine Mitte der 90er auch noch aufgekommen ist, bevor die Blu-ray, also von VHS auf Blu-ray gegangen ist, hatten wir noch die, kannst du dich erinnern, also früher hieß es nicht Sky, sondern wie hieß das?
Premiere,
also der Free-Payment-Markt. Und dann kam es ja noch dann in den Free-TV, also RTL etc. Also du hattest das Kino, du hattest deinen Verleih,
ja.
Du hattest deinen privaten Verkauf und dann hast du noch Pay-TV plus Free-TV, wo du fünf Einnahmenquellen regeneriert hast. Das heißt, an den Kinokassen musst du nicht mehr bestehen. Weil in den 90er Jahren haben sie dann wirklich drauf gesetzt, oder was heißt drauf gesetzt, aber anders kalkuliert. Du merkst sofort, wenn du die Budgets der Filme ab der 90er Jahre anschaust, das sind ganz andere Budgets.
Die sind explodiert.
Die sind dann wirklich Anfang der 90er war es noch nicht ganz so schlimm, aber so Mitte 94, 95, die sind dann wirklich bis Anfang der 2000er so explodiert, wo sie gesagt haben, hey, am Startwochenende muss ich es nicht reinholen, wir holen es dann allerspätestens mit der Heimveröffentlichung wieder rein oder wenn ich es dann an den Payment oder an den Free-TV rausgebe. Und dann ist es ja auch noch herausgekommen, wie man dann auch von VHS auf DVD erstmal umgestellt hat. Was ein ganz anderes Medium war, da konnte man viel mehr draus machen. Es war günstiger erstens in der Herstellung als eine VHS.
Natürlich und wesentlich schneller.
Schneller und man konnte halt, wo ich schon gesagt habe, viel mehr drauf machen. Das war der Fehler dann, was wir im Alter jetzt haben. Da ist Special Collectors und viele Sachen, also Special Editions mit draufgekommen etc. Und hat auch andere Filme, die halt, nicht vergessen, aber halt im Untergrund geblieben sind, irgendwelche Ben-Hurs oder alte Filme, hat man gesagt auch dann, hey, das können wir wieder den Leuten wieder schmackhaft machen.
Aber das ist doch schön, wenn man
natürlich
sich
überlegt,
du hast da jetzt, wie
das
du
war
sagst,
halt ein, sorry, das war halt eine Geldmaschinerie, nennen wir es
eine
jetzt
Gelddruckmaschine,
mal. Eine goldene Esel, das war die goldene Zeit bis Mitte der 2000er.
Natürlich.
Das war für die erfolgreichste Zeit, wo sie fünf Märkte gehabt haben, um zu regenerieren. Anfang der 90er war ja auch zum Beispiel, wo viele lieben, ein Seagal, ein Jean-Claude Van Damme. Das sind keine Stars gewesen. Das waren Filme, die, wie man so schön sagt, heute on demand, die direkt für die Videotheken produziert worden sind. Man hat einen Trailer gesehen, vielleicht, natürlich ist es so, um das Verständnis für euch zu erklären draußen, ein Film muss ein einziges Mal, auch nur in einem Kino, gezeigt werden, das kann kleines sein, aber da reicht eine Aufführung und somit kann der direkt dann danach on demand, also auf Scheibe oder früher auf VHS, gezeigt werden. Und so ist es mit vielen Seagal-Filmen. Wie heißt der andere?
Landgren,
wie sie alle heißen, wo wirklich Kultfilme, Harte Ziele, Sudden Death zum Beispiel auch, den mag ich sehr gern, ist kaum im Kino gelaufen. Der, wenn er eine Woche im Kino gewesen ist, war, ist schon hoch gewesen. Ich weiß, dass er zum Beispiel in Deutschland, in zwei Kinos in Deutschland gezeigt worden ist und danach ist er direkt auf VHS gekommen.
Ja. Du hast es gerade angesprochen, die Wiederverwertung alter Stoffe. Ja. Und ich habe mir jetzt vor ein paar Podcasts habe ich mir den neuen Hopf und Kettner Podcast angehört, in dem Dieter Bohlen auch zu Gast war. Und sollten uns irgendwelche von den drei hören, wir grüßen euch hiermit. Auf jeden Fall hat Dieter Bohlen da auch drüber gesprochen, dass er ja aus einer Zeit kommt, wo es noch Schallplatten gab. Und das, was damals auf Schallplatte war, also Sherry Sherry Lady, wurde dann, als die CD rauskam, das gleiche nochmal Sherry Sherry Lady auf CD veröffentlicht. Dann kamen die digitalen Medien. Dann wurde Sherry Sherry Lady nochmal released,
so ist es
immer und immer wieder. Und so ist es mit Filmen im Grundprinzip das Gleiche. Natürlich. Es gab ursprünglich die VHS, die wurde dann natürlich mit einer wesentlich günstigeren Produktionseinheit wesentlich schneller produziert, mit aber einer wesentlich besseren Bild- und Tonqualität, weil du konntest ganz andere Formate plötzlich bedienen. Du konntest während dem Film in die Original-Tonspur wechseln. Das war früher gar nicht denkbar auf einer VHS. Du musstest dir über teuer Geld aus dem Ausland die erst einmal importieren, damit du die englische Tonspur überhaupt hattest. Es gab noch kein Internet, wo du sagst, ah ja, dann schaue ich mir den Film halt online irgendwo an. Und du konntest natürlich massenhaft Bonusmaterial mit reinpacken, Hintergrundinformationen, Making-ofs etc. etc. Und das war ein Riesenfortschritt. Für mich persönlich mit die beste Entwicklung für den Film an sich. Weil du konntest im Heimkino wirklich viel, viel mehr genießen. Du hast, gerade wo wir es jetzt vorhin auch gesagt haben, mit den Kameratricks, wurde unter anderem jetzt zuletzt ganz, ganz groß oder im großen Stile umgesetzt in der Herr-der-Ringe-Trilogie.
Super.
Und da gibt es dieses Making-of auf jeder Scheibe, auf jeder Edition etc., wo ganz genau analysiert, im Buch wird so dargestellt, die Hobbits sind, glaube ich, nur 1,3 Meter groß und die Hobbits müssen natürlich von echten Menschen gespielt werden. Also setzt man Hobbit Frodo um so und so viele Zentimeter versetzt nach hinten. Der schaut nach oben und Gandalf, Ian McKellen, schaut nach unten. Die schauen sich nicht an, aber durch diesen Kameratrick sieht das so aus, als würden sie nebeneinander sitzen, obwohl sie nur versetzt sitzen. Und da hat man sich über dieses Making-of und Bonusmaterial immens guten Eindruck verschaffen können. Und dann hast du natürlich auch wesentlich schneller produzieren können. Während du eine VHS-Kassette so bespielt hast, du musstest den Film ablaufen lassen. Und währenddessen haben 1, 2, 3 oder 10 Rekorder aufgezeichnet. Bei einer DVD oder Blu-ray, da kopierst du einfach bloß Daten rüber. Und es geht, je nachdem, was du für eine Rechnerleistung hast, zack, zack, innerhalb von wenigen Sekunden. Bis es dann gebrannt ist, ist es auch relativ zügig. Also du konntest wesentlich schneller, wesentlich mehr Leute und wesentlich mehr Einheiten produzieren. Und das ist natürlich unglaublich rentabel gewesen.
Natürlich, aber die Leute sind ja dann, also das war die goldene Ära des Films in dem Sinn oder der Industrie,
ja,
der
klar.
2000er, aber sie haben auch mich zu dieser Zeit echt geärgert, weil das Aufkommen mit dem Internet dann kam und sie Angst hatten, dass viele Raubkopien kamen, was kam auf jeder Blu-ray oder besser gesagt DVD oder Blu-ray am Anfang, dass mit diesen Raubkopien.
Ja, genau. Im Knast noch eine Raubkopie.
Genau. Das war diese, so gut. So viel Geld in diese Kampagnen gesteckt. Also ich habe letzte Zeit ein paar alte DVDs, weil ich die leider nicht, weil sie bis jetzt nicht auf Blu-ray erschienen sind, angeguckt. Und mich hat es so erstaunt, dass es wirklich immer noch, also es ist was, wo ich mich so triggert, wo ich mir einfach sage, warum hat man das so viel Geld investiert, statt die Leute zu belohnen, einfach ein extra Material damit drauf zu tun. Nein, man hat das damit drauf getan und das ist echt schade.
Aber genau das ist das,
was. Und hat dann viele Leute damit auch verloren.
Glaube ich nicht, weil es war ja grundsätzlich so.
Du hast man aber wirklich verloren.
Aber wie wir gesagt haben, du hast das alles digital gehabt. Du hast ja einfach nur die Scheibe gebraucht und konntest die ins Internet stellen. Auf Deutsch, Englisch und allen anderen Sprachen, die es für diese Scheibe vor Ort gab. Und deswegen glaube ich schon, dass man da nochmal immer wieder darauf hinweisen musste, dass es Raubkopieren kriminell ist.
Ja.
Definitiv. Und ja, aber ganz ehrlich, wenn ich mir das heute anschaue, dann sitze ich davor und denke mir, Memories, also wie schön das doch eigentlich damals war. Diese ganzen Erinnerungen, die da kommen, weil das war Teil dieses ganzen Rituals. Du setzt dich hin, hast dein Knabberzeug, deine Süffellimo oder sonst irgendwas und dann kommt dieser eine Werbespot, der dir, oder dieser eine Hinweisspot, der dir sagt, Raubkopieren ist ein Verbrechen. Und das hat einfach dazugehört. Das ist nichts anderes wie die Eröffnungsmelodie des Produktionsstudios. Sei es jetzt 20th Century Fox, Universal, wenn dann dieses Universal-Zeichen hinter dem Globus vorkommt. Oder. Und das ist einfach ein Ritual, wo ich trotz allem noch genieße.
Glaube ich.
Zumindest dann, auf dem Heimkinosektor.
Und damit sind wir vom Anfang, vom Ende, also nicht ganz vom Ende, aber wo sich die Studios halt selber zerstört hatten. Also das Internet gab es ja dann schon Anfang, also Mitte der 90er, Ende der 90er, aber so richtig aufgekommen für den Filmmarkt ist es dann wirklich Mitte der 2000er, 2010er Jahre, weil sie dann festgestellt haben, sie können auch an verschiedene Streamingdienste ihre Lizenzen verkaufen, was ihr Fehler damals aber war, statt für jeden einzelnen Film wieder Geld zu kommen, nein, ich verkaufe den Film einfach an Netflix, einmalig.
Okay, also sprich, du produzierst diesen Film, drehst den ab, du hast deine Ausgaben, sprich genau. Produktionskosten,
ich produziere einen Film für ungefähr 100 Millionen, verkaufe diesen ein bisschen günstiger für knapp 80 Millionen an Netflix und Netflix, was haben die? Die haben das Abo.
Genau, die nehmen also von Millionen von Menschen monatliche Abogebühren ein.
Und kriegen das locker.
Und haben unterm Strich keine Produktionskosten. Sie hatten keinen, wie soll ich sagen?
Oder bestehende Filme.
Ja.
Einfach bestehende Filme für einen Apfel und ein Ei, wo ihr gemerkt, was heißt Apfel und ein Ei? Aber trotzdem sind es ein paar Millionen, wo sie dann Lizenzen oder halbe Millionen die Lizenzen verkaufen, statt dann mehrmalig den Film zu verkaufen oder halt dann, wenn ihr den aufführt, möchte ich so und so viel Tantiemen an den haben, wie es logischerweise bei Musik oder sonstiges auch ja ist.
Genau.
Nein, sie haben einmalig und dieser Vertrag besteht seit dieser 2000er Jahre, wohlgemerkt, mit verschiedenen Studios und Netflix.
Und dann muss ich mir aber noch die Frage stellen, was heißt
Frage stellen? Nicht die Frage stellen, an Kopf langen. Wie dumm kann ich eigentlich sein? Ja. Weil sie eigentlich gedacht haben, okay, das Internet ist die Zukunft, alles legitim. Aber ich muss doch so viel Verstand eigentlich haben, dass ich sage, okay, ich verkaufe dir, als Beispiel, du bist der Streamingdienst, da muss ich doch sagen, hey, du darfst von mir aus Alien machen, aber ich möchte eine monatliche, also nicht eine einmalige Gebühr, sondern so oft, weil der Film ist ja nicht dauerhaft in diesem Abonnement drin oder besteht ja, der ist manchmal einen
ganz
Monat,
genau.
Eineinhalb Monate. Wenn du ihn da hast, möchte ich nicht jedes Mal, wenn du da abgespielt wird, sondern von dem Zeitpunkt, dieser eineinhalb Monate, möchte ich den Betrag. Dann hast du drei Monate Pause, dann kommt er wieder bei dir rein, möchte ich wieder Geld. Nein, du hast den gekauft als Netflix und der besteht bei dir. Also wenn du nach drei Monaten wieder in dein Sortiment reinholst, zahlst du mir nichts mehr. Dann
aber
stehst du da mit dem Finger, wie ich jetzt hier auch
genau, mache. Ja, genau, du reibst die Finger so, nee.
Und ich stehe da und denke mir, ich kriege kein Geld mehr. Und das ist der Fehler, was bis heute besteht.
Aber, sorry, jetzt grätsche ich dir mal kurz rein.
Alles ist gut.
Aber man könnte es ja ganz einfach so, jedes Mal, wenn ihr den in den Streamingdienst mit aufnehmt, in euer Programm, was gibt es denn Einfacheres, als per Klick zu bezahlen?
Ja, darauf wollte ich noch hinaus.
Okay, dann geh hinaus.
Das ist nämlich die letzten 4 Jahre oder 5 Jahre dann entstanden. Die verschiedenen Studios haben gemerkt, hey, mit Netflix, Disney gab es ja auch schon zur damaligen Zeit, Disney Plus, in einer anderen Form hieß es, aber an diese zwei großen, oder auch Prime, an diesen drei großen haben wir unsere Filme verkauft, aber ich bekomme nur eine Tantieme. Was ist dann aufgekommen? Aha. Die ganzen verschiedenen Streaming-Portale. Sei es
für Paramount, die du auch noch extra bezahlen musst, natürlich, wohlgemerkt.
Sei es jetzt Paramount, sei es Hulu, etc. pp. Gut, Hulu ist jetzt bei Disney Plus mit drin. Aber vorher, es sind inzwischen mehr als, also die Großen, es gibt unzählige. Ich habe nachgeschaut, allein in Amerika, wenn du da verschiedene Filme angucken möchtest, wo du einfach nur denkst, da gibt es allein 40 verschiedene Streaming-Anbieter. 40.
Ja, ja, und ich meine, du siehst es ja selbst, wenn du auf Amazon Prime mal reingehst, da ist ja gefühlt 98% sind zum Kaufen und Leihen und in die unterschiedlichsten Sparten. Ja. Also du hast MGM Films, dann hast du Movie Classics, dann hast du das und jenes.
Genau.
Und das sind ja unter anderem extra Streaming-Portale.
Genau. Das sind die, die hier in Europa mit angeboten werden. Und das ist einfach, wo dann die Leute inzwischen nicht mehr bereit sind, dafür zu zahlen. Natürlich, es gibt viele, wie auch wir, wo Filme lieben, die dann sagen, okay, dafür bin ich bereit. Ich bin dafür nicht bereit. Ich habe
auf keinem Auge.
Prime, wir haben Netflix und wir haben durch Magenta TV einfach Disney Plus einfach im Programm, wo ich sage, okay, ist nice to have, aber ich würde jetzt nicht extra da noch Geld dafür zahlen.
Ja, und das sind halt alles solche Sachen. Also du hast für jedes Mal leihen und kaufen, wo du ja auf einem Streaming-Portal hast, ja. Netflix und Disney haben es ja, glaube ich, noch nicht. Aber da ist ja Prime, ist ja, finde ich persönlich, ganz, ganz schwarzes Schaf. Die knöpfen dir eine Grundgebühr ab, dass du diesen Streaming-Dienst nutzen kannst und haben dann aber die besten Filme nur zum Kaufen und Leihen, wo du nochmal zusätzlich Geld in die Hand nehmen musst. Und dann haben sie es jetzt noch so gemacht, und ich sage jetzt mal vorsichtig, diese Kapitalistenschweine, dass sie dir sagen, wir prügeln dir jetzt auch noch Werbung mit rein und wenn du diese Werbung nicht haben möchtest, musst du 5 Euro zusätzlich im Monat bezahlen. Bei Netflix
genau das Gleiche.
Aber genau das ist die Sauerei und da reibe ich mir so ein bisschen schadenfreudig die Hände, weil ich mir denke, hahaha, ihr habt euch in diesem Punkto auch wieder ins eigene Bein geschossen, aber nicht nur ins eigene Bein, ihr habt euch so hart ins Bein geschossen, dass das bloß noch an der Szene festhängt, denn viele, viele Leute gehen wieder zurück auf die physischen Medien.
Gott sei Dank, das ist seit einem Jahr wieder ein Rücklauf.
Ja, was war also ja die Blu-ray hat einen Anstieg von, was waren es, glaube ich, 10.000 oder 1.000% gemacht.
Seit über einem Jahr, weil vorher war ja lange genau. Zeit...
Weil
wir reden jetzt von 2024 bis 2025 war ja die Aussage, dass alles physisch fast eingestellt wird, dass sogar Sony, der Großproduzent ist, gesagt hat, nein, wir stellen verschiedene Sparten, haben sie eingestellt, haben sie wieder aufgeflammt, Gott sei Dank, aber haben gesagt, nein, der Markt geht auf einfach dieses Internet, deswegen rentiert sich diese physische einfach nicht für uns. Und seit einem Jahr ist es so, aber ich kann ja auch sagen, warum diese physischen Medien so einen Zuwachs haben, weil nämlich bei verschiedenen Streamingdiensten, bei einem ist der Film drin, bei anderen ist der drin. Also ich müsste für die Filme, die ich liebe, die ich heute anschaue, ich habe es die Tage gemerkt, wo ich mir einfach denke, hey, mir fehlt der Fluch der zwei Schwestern.
Ja.
Ist jetzt auf Netflix, keine Frage, aber ich wusste, dass ich diesen habe. Ich habe ihn nicht mehr gefunden, ums Verrecken. Ich weiß, dass er irgendwo zu Hause ist. Aber ich hätte vorher bei Prime, das war es nicht teuer, 3 oder 4 Euro zahlen müssen, weil er nicht drin ist.
Wie gesagt, zusätzlich.
Genau.
Das sehe ich halt persönlich nicht ein.
Bei Netflix ist er jetzt seit Freitag drin, aber ich wollte einfach vor 2 Wochen, wo ich mir dachte, hey, es ist ein cooler Thriller, Horror, ich will den jetzt sehen. Und ich habe jetzt, Gott sei Dank, wieder gefunden, aber trotzdem, das ist doch das, wo ich sage, hey, ich habe Lust auf diesen einen Film.
Genau.
Und deswegen möchte ich den, entweder habe ich den in der Sammlung oder ich zahle von mir aus gerne 20 Euro im Monat, aber dafür möchte ich aber auch da Zugriff
alles haben.
Und ohne Werbung.
Ganz genau. Und das sind solche Sachen, das war für mich immer so dieser Beweggrund, Sammler zu werden. Klar, du kannst nicht jeden Film kaufen und horten. Vielen Leuten fehlt das Geld, als auch der Platz.
Ich merke es gerade.
Das ist der Grund, weswegen viele Leute diese Abos kündigen und wieder zurück auf die physischen Medien gehen, die Scheiben gehen, weil sie einfach sagen, ich kaufe mir den einmalig, sag ich mal für, und wenn es 20 Euro sind, wenn er neu released ist, rauskommt, dann sind es zwischen 17 und 20 Euro.
Ja.
Und dann habe ich
besitze ich ihn,
und kann mir den, wenn es sein muss, 3-mal am Tag angucken, von Montag bis Sonntag,
ja,
von Januar bis Dezember. Ohne einen Cent extra aufwenden zu müssen und vor allem ohne zu hoffen, dass er auch wirklich im Abo noch drinnen ist. Und dann ist es aber auch noch so, dass ich ihn in ungeschnittener Länge konsumieren kann, je nachdem, welcher Film es eben ist und ob es den wirklich dann auch in einer ungeschnittenen Form gibt.
Bestes Beispiel, der Podcast über Champions, den wir gemacht haben, er war lange Zeit ohne, dass er zum Kaufen ist.
Also bei Prime war frei verfügbar.
Frei verfügbar. Und dann wollte ich ihn mir nochmal angucken, bevor wir den Podcast gemacht haben. Was war? Er war plötzlich kostenpflichtig, wo ich mir gedacht habe, wollt ihr mich jetzt hier echt veräppeln?
Ja.
Das ist Code 9, Code 8, ist ein Film auch auf Prime gewesen, der echt empfehlenswert ist. Der um einen Krankenwagenfahrer geht, der eigentlich keinen Bock mehr hat auf seinen Job und halt einen Tag eine neue Praktikantin mitnehmen muss, mit seinem Kumpel, um den Alltag zu zeigen. Der ist echt empfehlenswert, kann ich wirklich euch da draußen empfehlen, ist super. Der war auch über ein Jahr jetzt kostenlos bei Prime drin. Seit einer Woche ist der kostenpflichtig, wo ich mir einfach denke, mit welcher Intention? Er ist nie groß Promoter gewesen, war auch nie wirklich im Kino, ist wirklich on demand direkt erschienen. Aber allein die physische Medie kostet fast 20 Euro. Der ist es mir leider nicht wert. Das ist dann auch der Sache, wo ich jetzt sage, so. Ja. Und gibt es auch nur, weil ich wie du lieber auf das Teure, auf die Blu-ray gehe, als auf die DVD. Die DVD kostet, ich glaube, 8, 9 Euro, aber ich möchte einfach die Bildqualität besser haben. Und die gibt es halt auch nur in der amerikanisch, nicht in der deutschen Version. Ja, und das ist dann schade. Das ist halt der Grund, warum sich Kino selber zerstört hat.
Ganz genau. Sehr geil. Ich wollte es nämlich gerade ansprechen. Jetzt haben wir sehr viel über die Heimkinomedien gewettert und geschimpft und auch über die Streamingdienste. Aber lass uns doch jetzt wieder zurück zum Kino kommen, warum sich Kino eigentlich selbst zerstört hat. Und da hast du jetzt gerade diese Überleitung auch nochmal ganz gut geschlagen. Ja?
Genau. Weißt du auch warum? Weil der Money Shot fällt.
Money Shot?
Money Shot? Kennst du den Begriff?
Aus dem Porno, ja.
Ich wollte es Erwachsenen-Entertainment nennen aus den 80er-Jahren, wo dann diese
Erwachsenen-Filmchen.
Erwachsenen-Film, wo dann genau diese Szene gezeigt werden musste, um zu zeigen, dass der Film auch echt ist.
Okay.
Und der Money Shot in der Filmindustrie, also in der normalen Filmindustrie,
Hollywood-Filmindustrie,
kam Ende der 80er, 90er prägnant auf, aufgrund dessen, der Money Shot war in den Trailern zu sehen. Diese eine Szene, warum du ins Kino wolltest. Sei es jetzt bei Jurassic Park, den Trailer, wo du dann gesehen hast, du hast die große Szene schon gesehen, aber du bist trotzdem in den Kinofilm gegangen, um den ganzen Film zu sehen. Sei es Indiana Jones in den 80er Jahren. Du hast auch diese mit der Kugel, die ist komplett im Trailer dann gewesen.
Okay.
Aber das war dieser Money Shot, der dich ins Kino gelockt hat. Und das ist bei verschiedenen Filmen der Fall gewesen, also Trailerfilmen der Fall gewesen. Aber in den heutigen Trailern, du siehst den ganzen Film schon. Und das ist, was den Film dir heutzutage komplett kaputt macht. Ich schaue mir am liebsten Independent-Filme an, wo ich zum Beispiel den Trailer vielleicht eine Woche vorher sehe.
Ich mach das inzwischen gar nicht mehr.
Ich weiß, ich bin dann eher drauf gehalten, wie zum Beispiel dieser koreanische Hope. Ich habe den mir heute Nacht angeguckt.
Den Film?
Hope, ja.
Schwein, Alter.
Er kommt nicht in Deutschland. Er kommt jemand. In Deutschland wird er nicht ins Kino kommen.
Kino ist mir alles inzwischen scheißegal. Ich möchte aber Scheibe haben. Ganz genau. Und das ist für mich das Wichtigste.
Aber ich habe mir angeschaut, den gibt's schon online.
Nein, wir machen keine Werbung, aber online.
Auf Streamingdiensten. Auf jeden Fall, er ist empfehlenswert und ich war echt begeistert, wie ich den gesehen habe heute Nacht. Genauso wie Exit 8, der kommt ja Ende August.
Ja.
Der ist auf Englisch schon auf Prime und Exit 8 ist ein psychischer Horror-Thriller, wo du einfach nur denkst so, super.
Okay, bin ich gespannt.
Und das sind halt Sachen, also dieser Money Shot, der dich ins Kino aber gelockt hat. Da fehlt zum Beispiel heute.
Ja, aber da sind die Trailer auch verroht und ja, sind einfach übers Ziel hinausgeschossen, weil du gesagt hast, man sieht den ganzen Film im Kino, im Trailer. Und du hattest
die letzten Jahrzehnte.
Genau, und du hattest somit eigentlich schon gar keinen Anreiz mehr ins Kino zu gehen, weil du sagst, ich habe die besten Szenen ja ohnehin schon im Trailer gesehen.
Genau.
Und es war so oft der Fall, wo du dir den Trailer anschaust. Und dann gehst du ins Kino, weil du sagst, boah, der Film muss richtig abgehen. Und dann sitzt du drin. Und dann und dann waren die besten Szenen schon im Trailer. Du hast teilweise sogar schon, gerade wenn es Krimis waren oder so Thriller, bestes Beispiel, einfach jetzt nur mal hergenommen, 7. Und du hast die Auflösung im Trailer schon.
Ich weiß noch, wie ich im Kino damals...
Wo du dir denkst, wieso soll ich mir den Film jetzt anschauen? Ich weiß doch schon, wer der Täter ist. Ich weiß sogar schon, wie sie ihn umbringen.
Ich weiß, wie ich noch im Kino damals saß und alle am Schluss sich entweder die Augen zugehalten hatten, den Mund oder sogar geweint hatten.
Bei?
7.
Ach, bei 7.
Wo sie einfach so schockiert waren, vom Ende her gesehen.
Ja.
Und das ist halt das Kino. Das ist, warum für mich persönlich, auch ich, für dich, das weiß ich, aber das Kino einfach ausmacht. Du gehst in einen Film, du hast schon einige Szenen im Trailer gesehen, aber nicht den hundertprozentigen Film. Heutzutage sind die Filme, tut mir leid, wenn ich das so sage, auch wenn ich da verschiedene Hörer treffe, fürs Publikum von heute gemacht, wo sie auch schon im Film sagen, wir müssen die Story mehrmals im Film nochmal weiter sukkussieren, um was es hier geht.
Ja.
Wo ich mir einfach nur denke, so, dann leg dein Handy weg und schau dir den Film an, Punkt, weil das kann nicht sein, dass ich, welcher Film war das mit einem Mark Wahlberg und keine Ahnung, wo auf Netflix ist, wo dann mehrmals dann die Story, ja, wir machen das jetzt und das jetzt. Ich weiß es nicht. Ich habe dann nach 20 Minuten abgebrochen. Das ist wie der Devil's Mouth, wo, Devil's Mouth.
Schrott pur.
Der ist so angeteasert worden. Die einzige geile Szene in diesem ganzen Film ist, wie sie tauchen gehen möchte am Anfang im offenen Meer und die Quallen kommen. Wo ich mir gedacht habe, hey, der kann was werden. Der kann echt was werden.
Ja.
Das sind wirklich gefühlt, was sind es, 1,30, 2,30, dann ist er wieder auf dem Boot. Und wie ist er dann? Ich habe ausgemacht. Du hast mir dann, du hast ihn ganz angeguckt. Ich hab ausgemacht, weil...
Ja, es war aber es war reine, Zeitverbrennung. Also, aber
das ist... Warum Filme heute komplett scheitern, weil sie einfach keine Story mehr zu erzählen haben. Und das ist einfach schade.
Und das ist dann somit schon ein weiterer Grund, warum damals das Kino besser war und heute einfach schlechter.
Ja.
Weil damals hattest du einfach, was ich auch, glaube ich, schon mal im Podcast erwähnt habe, du hattest Filme, die hatten eine Laufzeit von gerade mal 60 bis 70 Minuten. Das kannst du dir heute gar nicht mehr vorstellen, dass du einen Film mit 60 bis 70 Minuten hast. Aber die haben dir damals alles Nötige erzählt, erklärt und du hattest keine Fragen mehr. Du warst voll aufgeklärt und hast alle Hintergründe gewusst. Und heute, da ackern die sich durch 2,5 bis teilweise sogar 3 Stunden.
Avatar.
Und du hast einen, ja.
Rotz.
Einen Rotz vor dir, eine Scheiße, wo du dir denkst, es ist erstens mal überhaupt nichts hängen geblieben. Wenn du aus dem Kino rauskommst, hast du früher noch stundenlang über die, oder tagelang, wenn es gut lief.
Wie oft haben wir schon über Filme im Nachhinein noch drüber diskutiert, was heißt diskutiert, aber halt drüber.
Ja, wir sind gerade dabei. Einmal die Woche.
Ja, natürlich, aber philosophiert, wo wir einfach nur sagen, hey, das ist wunderschön erzählt, das ist einfach eine glasklare Geschichte, wo du sagst, boah, toll. Ach, kannst du dich ja daran erinnern? Also, aber wenn ich jetzt überlege, die Filme der letzten Jahrzehnte, wo ich schon oft gesagt habe, wir müssen eigentlich Filme drüber machen, sind die Mads Mikkelsen-Filme mit den Andersen.
Ja.
Das sind Filme, wo du, also ich kann die euch nur wärmstens ans Herz legen, das sind so Independent-Filme, wo du einfach sagst, so, sei es jetzt
Dänische Delikatessen.
Dänische Delikatessen.
Man and Chicken.
Man and Chicken sind die Anfänge.
Ja, aber ich kann ja da währenddessen du noch ein bisschen recherchierst, drüber sprechen. Wir haben nämlich gerade angesprochen, das war nämlich so, dieser Grundfunke, um die Movie Buddies ins Leben zu rufen, weil wir nach dem Kino immer wieder dran gestanden sind und über den gerade gesehenen Film diskutiert und debattiert haben. Und wir sind im Parkhaus gestanden, haben unser Parkticket schon gelöst und wir haben so lange nochmal über den Film philosophiert, dass wir nochmal bezahlen müssen. Und da haben wir einfach gesagt, hey, lass uns das doch in den Podcast verarbeiten. Wir bekommen zwar kein Geld dafür, aber wir quatschen.
Wir wollen unsere Freude euch einfach näher bringen. Aber jetzt hat hier Helden der Wahrscheinlichkeit oder der Neueste mit ihm Therapie für Wikinger. Die sind einfach so urkomisch und so herzergreifend, wo du einfach nur denkst, so, das macht Film aus. Das ist genauso, er ist zwar nicht so herzergreifend, aber wunderschön erzählt ist Dust Bunny. Letztes Jahr.
Also erschienen. Übersetzt Staubhäschen.
Ja.
Ja, aber da haben wir jetzt, finde ich, schon, grenzen wir schon an der Themaverfehlung, weil wir quatschen jetzt nur über wieder Filme und Thematiken, aber wir wollten ja wissen, warum Kino damals besser war als heute.
Warum? Kann ich dir auch noch einen Grund nennen.
Und wir haben gerade eben gesagt, dass sie dir alles kurz und bündig erzählt haben und heute so ewig lang rumtun.
Ja.
Aber es hat sich natürlich auch viel hinter den Kulissen getan.
Natürlich.
Wie du selber angeschnitten hast, sie machen inzwischen Filme für ein Publikum, wo, sag ich jetzt auch einfach mal ganz frech, wirklich verallgemeinert, ich spreche keine Leute persönlich an, aber ein Publikum, wo absolute Minusbrains sind, die so weit unterhalb der Normalintelligenz liegen, dass sie schon sich drüber einen Arsch ablachen, wenn sich zwei Affen mit ihrem eigenen Kot bewerfen. Und die bringen keine Filme mehr mit auch nur annähernd bisschen Anspruch.
Deswegen habe ich gesagt, das sind dann diese Independent-Filme, wie zum Beispiel, was wir im Podcast hatten. Champions.
Ja.
Helden der Wahrscheinlichkeit. Hoffe ich, dass wir im Podcast noch drüber machen, weil das ist meine Herzensangelegenheit. Das sind Filme, wo ich einfach auch meine Frau schon gezeigt habe, die war daneben gesessen, hat mich mit Tränen in den Augen angeguckt und hat gesagt, wunderschön. Schaut man sich Filme an.
Ja, ganz genau. Die sollen dich ja verzaubern. Und das macht es heutzutage kaum mehr. Ein Film, wie du gerade angesprochen hast, Devil's Mouth zum Beispiel. Oh, Junge, das ist alles so eine abartige Rotze. Und du, ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil wir einfach schon
übersättigt sind.
Nein, nicht nur übersättigt, sondern ein gewisses Alter haben. Und,
wir sind auch übersättigt in dem Sinne. Wir schauen jetzt sehr viel und dann sind wir auch übersättigt in dem Sinne.
Aber, ja, weil wir einfach schon zu viel gesehen haben in unseren, ja, jetzt 25 Jahren.
Aber es geht ja auch in der Situation, dass es einfach nicht mehr dieser Anspruch ist an der Filmindustrie, dir was Schönes zu sogrisieren. Genauso ist es einfach, dass die Budgets einfach explodieren. Bestes Beispiel vom letzten Jahr ist der Mission Impossible, der letzte.
Mhm.
Er war zu teuer, dass er an den Kinokassen irgendwas gerissen hat. Er ist komplett an den Kinokassen zerschossen. Aufgrund dessen, weil die Produktionskosten zu teuer waren. Auch an Demand hat er ist ein 0-0-Geschäft. Okay. Und das muss man sich überlegen. Das ist eigentlich ein Kassenschlager bis jetzt immer gewesen. Mission Impossible. Aber aufgrund dessen, weil die Produktionskosten, die Versicherungen etc. pp.
Horrend.
Einfach viel zu teuer waren. Und damit auch hat man innerhalb der dritten Monat auf digital, wo es rausgekommen ist, also Prime verfügbar etc., aber auch zum Kaufen. Und im vierten Monat schauen wir, dass wir die DVD Blu-ray raushauen, dass die Leute unsere Kosten sofort wieder reinbekommen.
Und du sagst es gerade, die Einspielergebnisse. Wir haben nicht nur von letztem Jahr den Mission Impossible Final Reckoning als Beispiel, sondern gerade auch ein aktuelles Szenario, wo sich abgezeichnet hat, nämlich Supergirl und der neue Spider-Man, New Home heißt er, glaube ich, oder wie heißt er? Auf jeden Fall hat Spider-Man am Startwochenende über 73 Millionen Dollar eingespielt. Nicht einmal am Wochenende, am ersten Tag. Am allerersten Tag 73 Millionen eingespielt, während Supergirl in diesem kompletten Zeitraum gerade mal 71 Millionen Dollar eingespielt hat. Und das ist wiederum genau das nächste Szenario, wo Kino kaputt gemacht hat. Die Agenda, die dir permanent reingedrückt wird. Du sollst ein gewisses Weltbild bekommen, wo man dir nicht mehr die Wahl lässt. Okay, ich entscheide mich dafür, weil ich das so vielleicht auch ganz gut finde, sondern wir wollen, dass du das so siehst. Und dann kriegst du diese Agenda in den Hals gestopft und sollst es auch noch toll finden. Und genau das ist es, wo viele, viele Leute einfach nicht mehr bereit sind zu machen und zu akzeptieren. Und dann sollst du auch noch viel, viel Geld dafür bezahlen. Es war damals mit Schneewittchen genau das Gleiche.
Na gut,
und man sagt ja, go woke, go broke. Und es sind genau diese Dinge. Und Supergirl ist in diesem Atemzug genau dasselbe.
Man hätte es viel düster auch. Also ich habe auch schon angefangen, ich habe nicht ganz angeschaut, aber es ist halt, ja.
Ja, also viel zu viel Popcorn.
Nein, er müsste düsterer sein. Er müsste genauso, was ich gefeiert habe, ist Flash. Den Kinofilm, aufgrund dessen, weil ich Michael Keaton-Fan bin, weil ich Batman, es gibt für mich nur einen wahren Batman und das ist Michael Keaton in der Rolle. Aber man hätte den Film genauso wie Flash finde ich ein super Film, aber einfach viel düsterer ansetzen müssen. Dann wäre er auch besser gewesen, weil die Erfolgsformel von damals, also ich rede jetzt von den 80ern, 90er Jahre, Anfang der 90er, wo DC mehr an den Comics passierte, war einfach, weil sie da erfolgreich waren, weil es düster war. Weil sie einfach dir, hey, der ist verletzlich, hey, das ist brutal. Aber das ist einfach, was halt das, diese Filme ausgemacht hat. Heute, oh nein, vielleicht können wir das noch ein bisschen einfacher halten, dann können dann auch 12-Jährige mit rein. Wo ich mir einfach denke, so, warum? Mit welcher Intention? Die kannst du spätestens zu Hause dann auch angucken. Aber fürs Kino oder sowas, lass doch dann, ich will keine, dass ihr den Kopf abreißt oder dir das Herz rausreißt. Darum geht's.
Was ich weiß, schön sein kann.
Du sagst schon, ja. Aber wo ich einfach nur in der Situation sage, nein, es kann einfach ein bisschen düsterer gestaltet werden, damit DC, ich finde, DC hat so viel Potenzial, aber hat sich in den letzten Jahrzehnten so kaputt gemacht, einfach mit diesen auf das falsche Pferd zu setzen und einfach genauso wie Marvel, gut, der neue Spider-Man, brauchen wir nicht drüber reden, ich habe auch schon gesehen, ist echt super, geht, wenn sie diesen Weg weiter begehen, ja, da kann es wieder draus werden, aber statt seit Endgame sind sie leider
raus.
Da hätte damals
allein schon, weil die Produktionskosten einfach nicht mehr in
Relation stehen
zu dem, was du eigentlich kredenzt bekommst.
Genau.
Und genau das ist ja das, wo wir eben jetzt auch gerade angesprochen haben, dass die Qualität lässt auch so stark zu wünschen übrig. Ja. Wir haben es im letzten Podcast zu Aliens, die Rückkehr angesprochen. Da war das meiste handgemacht, umgesetzt mit Kameratricks etc. pp. Und heute butterst du ungeheuer viel Geld in CGI und digitale Effekte, Computeranimationen, die dann auch noch sogar richtig, richtig
schlecht sind,
billig ausschauen. Ja. Weißt du, wenn du sagst, ich verwende 20 Millionen auch oder 100 Millionen für die digitalen Effekte und die sehen unglaublich fantastisch aus, dann bitte, mach weiter so. Das ist ja wiederum die nächste Frage. Warum sind auch die digitalen Effekte so verkommen? Früher hatten wir sensationelle digitale Effekte.
Jurassic Park.
Ja, Jurassic Park. Wobei das aber auch Animatronics zum größten Teil waren. Selbst der T-Rex war ja groß aufgebaut. Aber du hattest District 9 mit dem Hugh Jackman oder Chappie. Da hast du keinen Unterschied gesehen. Ist das jetzt animiert? Ist das jetzt ein CGI oder ist das jetzt Animatronic? Und inzwischen, gerade weil wir es angesprochen haben, dieser ganze Marvel-Dreck, dieser overhypte, overpowerte Marvel-Schrott.
Letzter Thron.
Tor.
Tron.
Ach, Tron. Ja, Tron. Ja, komm, hör auf. Du siehst, diese Effekte sind ja noch nicht, die sehen ja so aus wie halbwegs fertig. Ja, wir sind noch nicht fertig und schieben das einfach raus.
Und da ist der erste Tron echt, also für die Heute, also schlicht gealtert.
Und der war Anfang der 80er Jahre, aber für super. Die damalige Zeit waren Bombe. Diese Computeranimationen
super.
Grandios.
Ja.
Und klar, sicherlich sollte man meinen, gerade mit KI und mehr Programmen und mehr Technik haben wir das Know-how, unglaublich gute digitale Effekte in den Film einzufügen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ich sage das ähnlich, das ist wie mit unserer Technik. Ne? Weil man sagt, wir sind so eine intelligente Spezies. Nee, weit gefehlt. Dank unserem Handy und unserer KI degenerieren wir ja von unserem Geist und von unserer Gehirnleistung ja schon wieder. Weil alles, was ich mache, diesen ganzen Entstehungsprozess lasse ich nur noch über KI laufen, bevor ich auch nur halbwegs mein Gehirn anstrenge, selber recherchiere, selber die Wortwahl finde, die Formulierungen finde und dann auch mir die Mühe mache, aufzuschreiben oder zu programmieren. Ja.
Ich bin ehrlich, ich habe noch nie KI selber für irgendwas hergenommen, weil ich bin dafür zu faul, das zu machen. Also ich bin es so gewohnt. Es ist einfach ein Automatismus, wenn ich was suche oder was mache, was schreibe, mache ich selber.
Ja, ja.
Warum soll ich so faul sein, was anders, wenn anders zu machen? Weil da könnte ich es ja auch, hey Richard, machst du bitte. Was ich meine.
Du, wir könnten auch hier KI einsetzen,
natürlich,
die diesen Podcast für uns macht. Aber ganz ehrlich, wo bleibt da für mich der Spaß?
Danke, darum geht's mir. Und das nächste, wo ich noch habe, warum sich die Filme nicht mehr so kultig anfühlen, was für mich der wesentliche Punkt ist, warum sich die Filme nicht mehr so anfühlen für uns oder auch für die Allgemeinheit, ist, es gibt keinen Soundtrack mehr. Früher hast du einen Film bekommen, da ist der, haben wir auch schon mal gehabt, die Musik extra für diesen Film gemacht worden. Egal welcher Film es ist, sei es Ghostbusters, sei es E.T., sei es...
Ja.
Oder... Bestes Beispiel, Highlander. Highlander ist komplett von Queen, der Podcast heißt schon,
der Soundtrack
gemacht worden.
Ja, ist ja bei Flash Gordon genau dasselbe.
Genau, sind beide von Queen. Deswegen ist der Film auch so erfolgreich gewesen. Wenn du so anschaust, wenn es ganz andere Musik gewesen wäre, ich bezweifle, dass es so ein erfolgreicher Film, also ich gehe jetzt von Highlander nur aus, weil Flash Gordon ist ein super Film, Trash-Film, aber ein wesentlicher Teil macht auch der Soundtrack da aus. Das ist einfach dieses, genauso wie bei Highlander. Genau, aus dem
Grund würde ich ihn sogar als Kultfilm einstufen. Genau,
ist heutzutage ein Kultfilm. Highlander, wie wir schon oft offline gesagt hatten, der neue mit dem Cavill, wo jetzt 28 kommen soll.
Ja.
Ich bezweifle, dass der so gut wird wie der erste. Aufgrund dessen war einfach, mir fehlt Sean Connery. Das war ein Ausschlag, ja, mit dem Game.
Christopher Lambert
und halt Queen. Das sind halt drei Punkte gewesen, die den Film ausgemacht haben. Und vor allem halt der Soundtrack. Heutzutage Ghostbusters, das Lied von, nicht Robert Downey Jr., sondern von...
wir kennen ihn alle.
Ghostbusters, das Lied.
Ja.
Ist einfach cool. Das hat diesen Film einfach ausgemacht, als Beispiel.
Ja, aber ich denke mal, dass, wenn wir jetzt vom Soundtrack mal abgehen... Selbst für jeden noch so kleinen Film wird ein extra Soundtrack komponiert, der sich dann auch Score nennt. Dafür gibt es ja diese ganzen Komponisten
natürlich.
Und Dirigenten und was auch immer. Aber ich denke mal, dass auch viel von dem Material abhängt, auf dem gedreht wird. Während wir früher hatten wir noch richtige Kinorollen bzw. Filmrollen, auf denen gedreht wurde. Die haben ein ganz, ganz anderes Bild wiedergegeben, als es dieser digitale, ich sage es jetzt auch mal ganz allgemein, aus meiner Sicht raus, digitale Quatsch von heute, die Ausleuchtung. Früher hatten wir Filme, wie wir immer wieder sagen, da hattest du eine Szene, da kommt der Bösewicht aus dem Dunkeln, dieser Schatten tritt ins Licht. Heute ist alles in einem und demselben Scheinwerferlicht ausgeleuchtet. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil dieses ganze High-Definition-Equipment alles Licht einfängt und deswegen alles ein und dieselbe Beleuchtung und Belichtung hat. Oder ob es wirklich so gewollt ist. Und genau das ist das Problem, wo ich auch schon angesprochen habe in der Realverfilmung von Drachenzähmen leicht gemacht. Und wenn sie draußen gedreht haben, aber es hat sich alles wie Studio angefühlt, wie Theaterbühne, rein von der Optik. Der letzte Anaconda mit dem Paul Rudd und dem Jack Black, exakt dasselbe. Die laufen angeblich durch den
Amazonas-Dschungel,
aber es sieht aus, als wären sie, keine Ahnung, bei Center Parks Wetter irgendwo in der ich sag mal vorsichtig, Gemüseabteilung, ja, oder in der Gartenabteilung. Es sieht alles nur noch billig aus. Und früher, da konntest du ganz kleine Mängel selbst mit diesem verhältnismäßig schlechten Filmmaterial noch kaschieren, ja. Und es sah trotzdem geil aus. Ganz ehrlich, in dem Moment, wo, selbst wenn der auf 4K neu released wird, kann ich dir sagen, das ist ein Film aus den 80er und 90ern oder es ist ein aktueller Film.
Ja, siehst du heutzutage sofort an.
Ja, ich glaube, das war Podcast Nummer 4, den wir hatten, also auch schon ewig lange her, als wir A Working Man mit dem Jason Statham verrissen haben. Er steht in diesem Baucontainer und da ist die gleiche Beleuchtung wie vor diesem Baucontainer in der prallen Sonne und du siehst keinen optischen Unterschied mehr. Und genau das macht es für uns auch ein bisschen schwierig zu ertragen, dass selbst in finsterster Nacht, wo du mit Licht und Schatten unglaublich viel arbeiten und auch erwirken kannst,
natürlich,
hast du alles ganz, ganz deutlich sichtbar. Du hast kein Mysterium mehr, du hast nichts Geheimes mehr. Früher hattest du einfach nur irgendwo eine schwarze Gestalt, nur ganz leichte Umrisse, wo du gesagt hast, Alter, wie das schon ausschaut. Und heute hast du alles deutlich sichtbar vom ersten Moment an. Es ist in dem Moment, wo du, sag ich mal, das Monster siehst, ist es schon stinklangweilig, weil du sagst, ich hab's ja jetzt schon gesehen. Und früher hast du damit gearbeitet, immer nur Sekundenbruchteil ein bisschen was zu zeigen oder in einer Schattierung, wo die Leute gesagt haben, ich will mehr sehen, ich warte bis zum Schluss. Und heute, dank dieser hochauflösenden Szenerie, siehst du alles und es ist von Anfang an stinklangweilig. Ja. Und das ist es, wo für mich auch einfach nicht mehr das ist. Und ich habe es mir aufgeschrieben und ich zitiere jetzt mich selber. Filme machen ist in gewisser Weise wie ein Handwerk.
Das ist ein Handwerk.
Und es ist auch ein Handwerk, wenn man es so sieht. Stimmt die Qualität, rechtfertigt sie den Preis. Aber das ist ja schon seit Jahrzehnten nicht mehr so.
Ne?
Wenn ich überlege, wir haben uns, meine Familie und ich, mein Sohn, meine Frau und ich, haben wir uns den letzten Minions und Monsters im Kino angeschaut. Und wir mussten eine horrende Summe hinschmeißen, allein schon Parkhaus, dann die Kinotickets, die hat meine Frau bezahlt, da weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, was dafür verlangt wurde. Dann aber, was ich bezahlt habe, Popcorn und Getränke, da warst du schon mit 53 Euro, da, nee 45, Entschuldigung, um es genau zu sagen, 45 Euro für drei Personen, dreimal Popcorn, dreimal Getränke, 45 Euro, nur die Fressalien. Und jetzt gehe ich aber raus und hole mir gleich, einfach um das einfach jetzt ein Beispiel zu haben, hol mir gleich heute einen Film, der droppt 16,99 und dann habe ich den zu Hause liegen und kann mir den fünfmal am Tag anschauen. Fünfmal die Woche. Es interessiert keinen Menschen und ich zahle keinen Cent mehr als diese 16 oder 17, lass es 20 Euro sein. Und das ist was, wo ich sage, das hat Kino unter anderem ebenfalls zerstört.
Vor allem, dass sie halt so schnell droppen. Inzwischen, wenn man sich jetzt überlegt, ein Film war vor 3 Monaten im ersten Kino, jetzt ist er auf Scheibe. Bestes Beispiel. Letzte Woche kam Normal raus. Wann ist er im Kino gewesen? Ende März.
Ja, es ist.
Und das ist einfach viel zu schnell. Früher hast du Minimum ein Jahr, Dreivierteljahr, Jahr auf den Film warten müssen.
Ja, ich weiß noch, wo ich es beim Drogeriemarkt Müller verkauft habe, die Harry Potter Filme. da ist der Film im Kino gelaufen und die Leute haben schon gefragt, gibt's den jetzt schon auf DVD oder Blu-ray? Und habe ich gesagt, Leute, der ist gerade im Kino. Und selbst da mussten sie noch ein halbes bis dreiviertel Jahr warten, bis die released wurden für den Heimkinosektor.
Ja. Genauso ja. So wie jetzt Evil Dead Rise. Der ist jetzt aktuell vor 2 Wochen ins Kino gekommen. Ja. Jetzt kannst du ihn schon vorbestellen.
Burn.
Kommt Ende September schon auf Scheibe.
Gut, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich persönlich jetzt noch nicht einmal das Problem, weil wenn der Film wirklich gut ist, dann freue ich mich drauf.
Natürlich,
dann möchte ich den aber auch so schnell wie möglich haben.
Weißt du, da freue ich mich umso länger auf den Film.
Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude, wie man so sagt.
Ja, genau. Und das ist halt, wo ich sage, so, warum ist meine Intention, warum soll ich ins Kino gehen? Wenn er in 3 Monaten eh schon oder 4 Monaten, kann ich ihn kaufen.
Ganz genau. Und das macht sich das Kino ebenfalls selber. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel auch, dass ein Kinofilm in den 80er Jahren erschienen, ist teilweise die Fortsetzung in den 90er Jahren erst erschienen. Also du hast zwischen 5 und 10 Jahren teilweise gebraucht, wie wir es letztes Mal auch schon angesprochen haben, zwischen Terminator 1 und 2 liegen 13 Jahre.
Ja.
Da sind manche Karrieren schon wieder beendet.
Natürlich.
Aber sie haben sich Zeit genommen. Ich meine, klar, man musste sich auch unter anderem Zeit nehmen für eine dementsprechende Storyentwicklung, die natürlich auch was hermachen musste. Heute interessiert es kein Schwein mehr. Heute sagt man einfach, ja, wir prügeln im Jahrestakt, boom, 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 den nächsten Teil raus, den nächsten Teil raus.
Bestes Beispiel, Fast and the Furious, von 1 bis X.
Ja, ich meine, gut, dass das auch immer schlechter geworden ist, da brauchen wir jetzt nicht nochmal aufwälzen. Ich hoffe, das ist mein Anliegen, dass wir es vielleicht mal in einer kompletten Podcast-Folge, die Fast and the Furious-Reihe machen.
Nein.
Aber das wird... Ja, könnte ganz interessant werden, weil es eine reine Lester-Story werden wird. Aber was ich meine ist, sie haben sich immer wieder aufs Neue hingesetzt, Brainstorming gemacht und vernünftige Geschichten entwickelt, ja. Charakterentwicklungen gemacht. Sie haben auch keine unnötigen Figuren mit reingebracht. Und inzwischen hast du weißt ganz genau, ich schaue mir einen bierernsten, bitterbösen Thriller an, aber du hast immer so einen bescheuerten Jokegeber von der Seite, irgendein scheiß Witz, der einfach die komplette Stimmung ruiniert.
Ja. Oder kommt halt viel zu spät im Nachgeschossen, wie jetzt als Beispiel Axel F.
Ja, oder du hast Filme oder Fortsetzungen, die einfach Jahrzehnte zu spät kommen.
Dann hätte man Anfang der 2000er alles legitim, Ende der 90er, okay, auch noch okay, aber jetzt hat der vor, wann ist er rausgekommen? 24, 23. Er hat gewirkt bei mir aufgrund dessen, weil er einfach sentimental an die alten Filme noch wirkt. Mit der Filmmusik, weil da ist es, wo ich vorhin schon gesagt habe, da die Filmmusik, die mich einfach abgeholt hat.
Ja.
Die mich dann einfach, sei es der Heat Is On, etc., Patti LaBelle mit ihren Liedern, super. Ja, aber das ist einfach, der dritte Teil war eigentlich schon unnötig gewesen. Also es ist unnötig,
ja,
aber schlecht
aber es war
umgesetzt.
Eine Trilogie. Ja, genau.
Nein, für mich ist es wirklich Beverly Hills Cop 1 und 2. Der dritte Teil gehört auch zwar dazu, ist aber nicht mit Beverly Hills Cop in dem Sinne.
Also ich meine, ich bin ja, was das angeht, auf gleichem Stand wie du. Also Beverly Hills Cop ist für mich ebenfalls eine nostalgische Kindheits- oder Jugenderinnerung. Aber der vierte Teil, Axel F., hat bei mir nicht mal müdes Sackzucken erwirkt, weil der einfach schlecht ist, in jeder Hinsicht. Und das ist wiederum genau
Eddie
die
Murphy
gleiche.
Murphy ist einfach zu alt.
Nee, nicht
doch,
einmal das.
Doch,
aber die Jokes wirken beinahe blatt. Recycelt.
Ja.
Ah, der Joke hatte im 2. oder 3. Teil kein Platz. Ah, wir schmeißen dann einfach in den 4. Teil mit rein.
Vor allem, warum ist, wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, jetzt gehen wir wahrscheinlich dann zu viel in den Film einfach ein, aber wo ich dann einfach auch Kopf geschüttelt habe, laut letzten Film, also Stand 3. Punkt, ist Taggart seinen verdienten Ruhestand, jagt seine Golfbälle irgendwo.
Naja.
Und jetzt ist er plötzlich Polizeipräsident. Ich war da gesessen und ich habe mir einfach nur gedacht, so, wie sollte, auch wenn er Retirement, also im Ruhestand ist, kann ich ihn in Amerika wohlgemerkt in so eine Position nicht zurückführen. Ich kann ihn in den normalen Polizeidienst, kann er, aber nicht als Polizeipräsident.
Also ich wollte diesen Joke gerade so dranbringen, als wenn ich jetzt nach unserem extrem beliebten Politiker-Ass Friedrich Merz gehe, der sagt ja, die Rentner müssen nochmal rangezogen werden. Vielleicht hat er ja auch ihm diesen Tipp gegeben, ne? Dass Deckard einfach nochmal aus dem Ruhestand zurückgeht und
ja,
einfach nochmal ein bisschen arbeitet.
Also das sind halt, ja,
sind aber Filme, das sind Sachen, die einfach keine vernünftige Story-Entwicklung haben, auch wenn es nur 1-2 Szenen sind, aber wir haben es ja auch schon mal angesprochen, dass sich ja viele Leute einfach mit den Hintergrunddingern befassen und dann einfach auch sagen, okay, wir analysieren die Timeline, deswegen hat sich ja auch Terminator kaputt gemacht, weil einfach keine vernünftige Story-Entwicklung mehr hinter dem Ganzen steckt.
Ja.
Für mich als Zocker ist es ja unter anderem genau das Gleiche. Es war mit Call of Duty genau das Gleiche. Man hat einfach früher wesentlich mehr Zeit investiert, um eine vernünftige Kampagne ins Leben zu rufen. Und inzwischen, boom, 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 jedes Jahr ein, vielleicht sogar zwei neue Teile. Und dann hast du aber eine Kampagne, die dir gerade mal 5 Stunden dauert. Und das ist für ein Game extrem wenig. Früher hast du 8 bis 12 Stunden davor gesessen, für die Kampagne wohlgemerkt. Ich meine, Leute, da könnt ihr uns auch gerne, oder mich, korrigieren. Bin ich dieser Hardcore-Call-of-Duty-Gamer? Zocker schon, aber kein Call-of-Duty-Gamer, deswegen bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Aber
ich schaue hier ein bisschen skeptisch. Weil
genau, aber du hast stundenlang vor der Kampagne verbracht und inzwischen sind es gerade mal in 3-4 Stunden ist das Ding durch, weil immer mehr auf den Online-Multiplayer gelegt wird.
Okay.
Und das ist im Film, im Kino genau das Gleiche. Und wir haben mit Störfaktoren auch schon mal angefangen. Da hat sich Kino unter anderem, aber es war ja Gott sei Dank nur eine ganz, ganz kurze Modeerscheinung, als, ich drücke es jetzt einfach mal vorsichtig aus, so ganz, ganz miese Arschkinder gemeint haben, sie müssten extra ins Kino gehen und die Kinovorstellung so hart stören, um den Abbruch der Kinovorstellung zu erwirken. Da geht doch keiner mehr freiwillig ins Kino. Ich sage ja jetzt nur mal von unserer Rechnung aus.
Du zahlst einen hohen, brauchen wir gar nicht so ins Thema.
Aber sag mal, du zahlst als zwei
horrende Summe.
Und genau, dann, eine horrende Summe und dann wirst du so gestört, dass du gar keinen Spaß hast. Es reicht dir allein schon, wenn du solche Idioten hast, die dir ins Ohr knuspern. Gut, wir knuspern auch. Das lasse ich noch einigermaßen durchgehen.
Mir geht es um die das Handy, sich über den Alltag, sie haben sich teilweise 2 Wochen nicht gesehen. Oh, wie geht's Tante Erna und den Herbert?
Oder und einfach denken, schon so, besoffen das ins Kino oder stoned ins Kino gehen. Ich kann als letzte, schlimmste Vorstellung, die ich miterlebt habe, kann ich leider Gottes nur Heretic hernehmen, in der mein Bruder und ich gesessen sind. Und ganz rechts, das war glaube ich eine Reihe hinter uns, dann saß eine Dreiergruppe, ein Kerl mit seinen 2 Schicksen. Die haben den ganzen Film über gequasselt. Sogar als dann die Filmmusik aufkam, haben sie mitgetanzt, wo selbst der Typ vor ihnen sich umgedreht hat und durch den Kinosaal gebrüllt hat, ist jetzt hier bald mal Ruhe, wenn nicht, dann geh ich. Und da muss ich mir doch die Frage stellen, Leute, ihr zahlt doch auch Geld für diesen Eintritt. Was stimmt mit euch nicht, dass ihr einfach nicht die Fresse halten könnt?
Erziehung, das ist einfach Erziehung. Wir sind anders erzogen worden und die heutige Erziehung ist einfach hinüber.
Ja, und ich glaube, so weit sind wir mit dieser Thematik durch. Also mir fällt jetzt so an sich kein weiterer Punkt mehr ein, weswegen Kino sich selbst zerstört hat.
Und das ist halt, wenn sich da nichts ändert, das wird halt immer nur schlimmer leider für die Kinolandschaft, nenne ich es jetzt mal. Sei es jetzt hinsichtlich der Filmentwicklung von der Storyline, dass sie sich nichts mehr trauen, dass sie beim gleichen Thematik in dem Sinne bleiben. Oder auch, dass einfach die Kinolandschaft sich dann mit halt, langsam sich zerstört, weil es halt horrende Summen ins Kino kosten.
Ja.
Und deswegen halt auch so immer mehr verwaist werden. Weil wir haben es letztens mit meiner Frau, wir wollen den Film anschauen. Ich gehe aber nicht nachmittags oder Spätvorstellung, oder was ist Spätvorstellung, aber frühen Abend um 17 Uhr oder 18 Uhr ins Kino. Weil das ist, ich verstehe die Kinos, dass er einfach nur eine Vorstellung oder vielleicht die zweite Vorstellung, einmal 17 oder 18 Uhr und dann 20 Uhr, nicht mehr wie bei uns früher. Da gab es 20 Uhr, 21 Uhr, 22 Uhr, 0 Uhr, 23 Uhr, 0 Uhr Vorstellungen, wo du sagst, lass uns vorher was essen gehen, danach gehen wir um 22 oder 23 Uhr noch ins Kino. Okay, legitim, aber ich gehe nicht um 18 Uhr oder
20 Uhr. Nee, da sitzt du nur mit Idioten drinnen und ganz ehrlich, da spare ich mir das Geld, hole mir den Film direkt in 3 Monaten auf Scheibe und habe hier zu Hause absolute Ruhe und Entspannung und kann mich voll auf den Film einlassen. Kann mich
mit Freunden drauf einlassen. Punkt. Und das ist dann einfach, wo ich diese Leute nicht ertragen muss.
Ja, also ich sage, wir sind ja jetzt beide auch schon leicht betagt in unserem Alter.
Arsch.
Und wir haben einfach schon sehr, sehr viel gesehen und es ist für uns einfach sehr, sehr schade zu sehen, wie das, was wir so sehr lieben,
mit Füßen getreten wird.
Ich glaube nicht einmal bewusst mit Füßen getreten wird, sondern einfach, dass sich dieses Ding so runtergewirtschaftet hat, bewusst als auch unbewusst. Natürlich verändert sich das alles. Natürlich ändert sich auch die Erzählweise von manchen Stoffen oder Filmen. Brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Aber um es jetzt einfach nur mal umzumünzen, wir haben eine aktuelle, ganz, ganz bescheidene Situation in der Welt. Allein schon geopolitisch oder. Aber selbst wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und sage, ich möchte einfach abschalten, ich möchte der Realität entfliehen, egal wie sie ausschaut, und ich möchte in eine fremde, unbekannte, interessante Welt eintauchen. Und das geht nicht mehr, weil ich nur noch da die nächste Agenda reingeprügelt bekomme. Einfach nur noch, ich fahre keine Straßenbahn mehr, weil da sitzt du nur mit YOLO-Idioten rum. Und dann kriege ich es aber in den Filmen in den Hals gepresst. Ja, warum soll ich mir das denn antun? Und genau da fängt es dann an, wo die Depression und die Wut einsetzt, weil du kein Ventil mehr hast.
Ja, verstehe dich, was du, worauf du hinaus möchtest. Und ich, ja, aber da haben wir das Glück, dass wir die physischen Medien und dann zu den Lieblingsfilmen, zu unserer Jugend, zu den Heranwachsen.
Natürlich, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Viele Leute haben auch nicht so viel konsumiert wie vielleicht du und ich jetzt. Viele, die kennen, also die Grüße gehen raus an meine Schwester, aber die hat noch nicht einmal die originalen Star Wars gesehen, so viel ich jetzt weiß, aber auch noch nicht die ganzen Mission Impossible Filme. Die muss ich schon mal packen und einfach sagen, so, wir machen jetzt ein Mission Impossible Wochenende oder eine Mission Impossible Woche.
Hallo Alex.
Aber du siehst ja, es sind die Interessen unterschiedlich.
Ja, natürlich.
Ja, aber wir haben einfach schon unglaublich viel konsumiert, immer und immer wieder, über die Jahrzehnte hinweg. Uns kann man auch noch nicht mal mehr so schnell hinterm Ofenrohr vorlocken, weil selbst Jumpscares haben sich ja im Laufe der Zeit ebenfalls verändert. Ja? Es fing an, okay, damals hat es einfach nur gereicht, wenn du in einem Schwarz-Weiß-Film, boom, das ist das Monster, und dann waren die Leute schon...
Oh, es hat sich einfach nur umgedreht.
Genau, es hat sich umgedreht und hat sich auch zum ersten Mal einfach nur gezeigt und die Leute waren schon in absoluter Panik. Dann war es so, du hast ewig lang nichts gesehen und dann kam ein Jumpscare, einfach nur eine Schreck...
Beste Beispiel.
Ja, eine Schrecksekunde und die Leute sind erschrocken. Als das irgendwann nicht mehr funktioniert hat, da hast du dann gemerkt, okay, wir müssen das jetzt mit Sound kombinieren. Dann hast du den Sound langsam ansteigen lassen und an seinem Peak ganz oben, boom, da kam dann der Schock. Ja. Als das nicht mehr funktioniert hat, hast du gesagt, okay, wir machen genau das gleiche Prozedere. Der Sound geht nach oben an seinem Peak, passiert gar nichts. Als die Leute in dem Moment gedacht haben, ach, okay, da haben sie uns aufs Glatteis geführt, boom, dann kommt der Schockeffekt. Und man hat es auch immer und immer wieder variiert, ja, und einer der bekanntesten Jumpscares ist einfach die offene Tür, die du zumachst oder der Badezimmerspiegel, den du erst einmal öffnest. Es ist nichts zu sehen, du machst den zu, boom, ist hinten in der Spiegelung, siehst du irgendwas. Das Ding ist so ausgelutscht.
Wirkt aber immer noch.
Es wirkt
anders.
Ich sag mal, es wirkt nicht, aber es wirkt begrenzt oder unter gewissen Umständen. Also bei mir inzwischen gar nicht mehr, weil in dem Moment, wo irgendeiner oder irgendeine den Badezimmerspiegel aufmacht, gehe ich schon davon aus, dass wenn er den Badezimmerspiegel zumacht, irgendwas zu sehen ist oder irgendwas passiert. Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann ist das aber auch schon ein bekanntes Prozedere inzwischen. Also ist das schon eine Szene, die komplett überflüssig ist. Aber sie ist im Film inkludiert. Sie verschlingt wieder mal Zeit, was gar nicht mehr nötig ist. Unter anderem auch The Nun Teil 1 war okay, war super. Teil 2 war dann schon so dermaßen langweilig. Oder war, es war, glaube ich, sogar
andersrum.
Der, was war's? Conjuring hat sie, glaube ich, ihren ersten Auftritt gehabt.
Die Nonne.
Ja?
Nein.
In?
Also im zweiten Teil.
Ja, es gibt ja die Conjuring-Reihe.
Ja, 1 bis 4 und die Nonne kommt im zweiten Teil nur vor.
Genau, also sie hatte im Endeffekt bloß in Anführungsstrichen einen Gastauftritt. Sie wurde dort eingefügt.
Genau.
Dann hat die aber so eine Resonanz erwirkt, dass die Leute gesagt haben, wir wollen einen Spin-Off davon haben. Ja. Dann kam The Nun 1, dann auch The Nun 2. Aber was ich meine ist, beim ersten Teil, sie haben immer wieder mit dem gleichen Effekt gearbeitet. Ja. Nee, nicht mal Jumpscare, mit dem gleichen Effekt. Du siehst die Nonne, sie geht ums Eck oder schwebt ums Eck rum. Die sie verfolgende Person nur wenige Sekunden danach schaut um dieses Eck und die Nonne ist verschwunden. Der Effekt, der war schon beim ersten Mal komplett ausgelutscht. Also dieser eine Gastauftritt von dieser Nonne war in dem Conjuring-Teil tausendmal furchterregender als der komplette erste Teil. Und das meine ich eben. Ja, man prügelt einfach viel zu viel in diese Filmindustrie wieder mit rein.
Aber, da muss ich hier ein bisschen reinkrätschen.
Okay.
Aufgrund dessen...
Dafür sitzen wir ja da.
Nein, aber Horror traut sich. Das ist der einzige, das stimmt, ja, Genre, dass sich noch was traut. Gut, jetzt, wo wir auch schon den Podcast hatten, auch Sci-Fi, sei es jetzt mit Hail Mary, der Astronaut, ja, ist auch erfrischend, was Neues mal, also was ist neu, aber erzählweise was gewesen, aber worauf ich hinaus möchte, in Horror, du traust dich was. Du gehst in diesen Horrorfilmen noch verschiedene Erzählweisen, du probierst dich immer noch aus, obwohl es kaum noch was Neues gibt, aber man kann es, vielleicht macht man es so. Deswegen schaue ich, meine Frau sagt immer, warum schaust du deine Horrorfilme? Weil es ja immer noch was erfrischend Neues ist.
Ja.
Und das ist was, wo ich sage, ja, darauf habe ich Lust.
Ja, aber das ist ja
und natürlich auch sowas. Und das ist halt schade, das ist halt ein Genre, das ist noch so traut. Ja, das ist schade.
Und im Comedy-Fach, also...
Ja, das ist ausgelutscht. Und vor allem, sei es jetzt die, nicht Ben Stiller, wie heißt der?
Ja doch, Ben Stiller, Robert De Niro, Fortsetzung jetzt, meine Schwiegertochter
als Beispiel,
und dieser ganze
Blödsinn. Adam Sandler-Reihe, die ganzen Filme, wo ich einfach sage, das hat sich einfach so ausgelutscht.
Jein, aber da haben sie auch Kindsköpfe, trotz allem immer jetzt, Botschaften.
Ich weiß, aber ich möchte jetzt kein Kindsköpfe 3 sehen mehr.
Na, das ist alles durch. Also, ganz
wenn
ehrlich,
er nach 2 Jahren angekommen wäre, alles legitim, aber nicht jetzt nach wie vielen Jahren? 10, 15?
Ja, und das sind halt solche Sachen, wo wir eben auch angesprochen haben. Das gehört unter anderem auch mit dazu, warum sich Kino kaputt gemacht hat, weil ihnen einfach nichts Neues mehr einfällt. Sie variieren die Geschichten von vorher, benennen das einfach als weiteren Teil, als Fortsetzung. Selbst die Prequels, also die Vorgeschichten, sind ja noch nicht einmal mehr interessant, weil du es einfach nicht mehr sehen möchtest.
Ja.
Fortsetzungen, die unumstritten 10, 15 Jahre einfach zu spät kommen, will auch schon kein Schwein mehr sehen. Weil das ist schon eine ganz neue Generation von Konsumenten, die das nicht mehr sehen und verstehen.
Aber denen möchte man das halt nahelegen. Hey, davon gibt es aber auch noch andere Teile. Und deswegen macht man das. Und das ist es schade.
Aber das ist auch das Schlimmste, was man machen kann. Wir sind damit groß geworden. Für uns war es interessant und lustig, weil es eine Erzählweise war, die einfach uns angesprochen hat. Aber die, sag ich mal vorsichtig, die Kinder und Jugendlichen von heute, die interessiert das gar nicht mehr. Also brauchen die auch keinen weiteren Teil. Und wenn man einen macht, dann ist der für uns so dämlich, dass du einfach sagst, ich kann es nicht sehen. Ich muss ausschalten. Wo schon der Trailer unerträglich schlimm ist, dann werde ich mir den Film garantiert nicht anschauen. Ich bin früher ins Kino gerannt zu den Ben Stiller-Filmen mit Robert De Niro. Heute, ich werde mir noch nicht einmal, also für mich ist das Interesse noch nicht einmal da, dass ich sage, ich hole ihn mir auf Scheibe. Selbst weil man, wenn man sagen könnte, er würde die Reihe komplettieren, ist mit Fast and the Furious genau das Gleiche. Irgendwann habe ich aufgehört, weil es einfach nur noch reiner Bullshit war.
Ich habe nach dem dritten Teil, interessiert mich nicht, das reden wir oft drüber.
Also ich sage mal vorsichtig, 4 und 5 kann man unter ganz, ganz schlimmen Umständen noch angucken, aber danach ist Feierabend.
Aber ich hoffe, dass wir euch jetzt...
Ja, Feierabend ist auch jetzt.
...euch das ein bisschen näher bringen konnten, warum für uns das nicht mehr so kultig anfühlt, warum wir es schade finden, dass es einfach nicht mehr das ist, was es mal war. Weil Kino ist was Tolles. Es kann dich abholen, es kann dich in eine fremde Welt, Galaxie, in den Urwald etc. pp. Einfach führen. Einfach dich, wie du schon schön gesagt hast, einfach mal aus dem Alltag rausziehen und einfach wohin führen. Ja. Und das ist was Schönes. Dafür ist Kino da. Dir einfach eine Geschichte zu erzählen.
Ganz genau.
Wo du dich entweder mit einfühlst oder einfach sagst, hey, das ist eine tolle Geschichte.
Ja, was würdest du dir wünschen für Hollywood? Für uns im Endeffekt dann auch.
Dass sie back to the roots gehen.
Back to the roots.
Und das, also so, wie man so schön sagt, back to the roots, dass sie sich wieder auf das konzentrieren, warum sie da sind.
Und vor allem, was wichtig ist, eine Geschichte zu erzählen, die nicht schon 100.000 Mal da gewesen ist. Leute, greift euch, wenn es Comic-Verfilmungen sein müssen, greift euch wirklich mal irgendwelche Comics auf. Da ist Material und Stoff ohne Ende drin. Ich wollte es gerade so ansprechen. Geht in die Bücherei oder in einen Buchhandel, holt euch aus verschiedensten Sparten, Thriller, Humor oder, holt euch da einfach ein bisschen Inspiration. Da findet sich 1000-mal mehr als die 15. Fortsetzung, die x-te Neuverfilmung, die alle nur noch uninteressant sind. Und da habe ich jetzt auch das Thema Neuverfilmung aufgeworfen. Da brauchen wir jetzt auch nicht drüber eingehen, weil Neuverfilmungen ist ebenfalls was, wo es Kino kaputt gemacht hat.
Könnte genauso in diese Runde, haben wir gar nicht angesprochen, aber ja.
Ja, weil halt immer und immer wieder das Gleiche neu erzählt wird.
Und oder halt
verallgemeinert auch, gesagt jetzt.
Ja, aber auch halt so erzählt wird, wo es halt nicht mehr schön ist.
Ganz genau.
Dann hoffen wir, dass wir euch was Interessantes erzählen konnten.
Ich hoffe, euch hat es gefallen.
Ja.
bis zum nächsten Podcast. Der ist dann wieder ein absolut reiner Film-Podcast.
Bis dahin, bleibt gesund.
Wenn es dann wieder heißt, willkommen bei den Movie Buddies. Bis dahin.
Servus.
Ciao.